Also stell dir vor, du hast da Jugendliche, die tanzen, die lernen eine Choreo und du hast Jugendliche, die können das gar nicht und kommen eher aus so einem, ich bin gut am Rechner oder ich kann coden oder programmieren oder finde Technik toll und plötzlich lernen sich da Menschen kennen, die sich so nie kennengelernt hätten.
Kann es auch sein, dass ihr sowas wie der Door-Opener seid für genau das, was eigentlich notwendig ist, damit die Kinder diese Zeit, diese Eindrücke von damals verarbeiten?
Absolut. In der heutigen Zeit, in der es um Bildung geht, können wir uns nicht mehr auf Schule alleine verlassen.
Robin Gut mit Dieter Könnes. Mehr für Kinder und Jugendliche tun. Niemand würde bei diesem Satz irgendwie ansatzweise auch nur widersprechen. Jeder findet auch grundsätzlich den Gedanken wichtig, richtig und auch gut. Aber es ist leider wie so oft im Leben, solche Dinge aussprechen, darüber reden, diskutieren, das ist ja klar, das ist total einfach. Und auch diese Meinung und Haltung zu vertreten, ist auch super. Aber es zu machen, das ist der entscheidende Unterschied. Machen es wie wollen, nur krasser. An diesem Satz ist einfach nur mal ganz, ganz viel dran. Und mein heutiger Gesprächspartner ist ein Macher, zumindest in dem Punkt mehr für Jugendliche zu tun. Es geht um Dirk Naumann, er ist Diplompädagoge, er arbeitet für den Arbeiter-Samariter-Bund im Rhein-Erft-Kreis und sie haben eine Einrichtung, wo Jugendliche gefördert werden. Ihr werdet gleich im Podcast mehr darüber erfahren. Vor allem aber auch, wie unsere Schnittmenge ist, denn sie ist eigentlich eine traurige. Es geht um die Flutkatastrophe Juli 21 und die hat natürlich auch Spuren bei Jugendlichen hinterlassen. Und bei Dirk geht es um ein ganz spezielles Projekt, wo man eben traumatisierten Jugendlichen helfen kann, aber eben nicht nur denen. Und wir haben uns über ganz viele Dinge unterhalten. Da geht es auch um die Frage der Bildung, Bildungseinrichtung, Bildungsmöglichkeiten, Chancen und solche, die dann noch vertan werden. Also ein weiterer Podcast, wo wir feststellen und auch lernen, dass bei dem Thema Nachhaltigkeit, wofür ich immer werbe, es eben nicht nur um Ökologie geht, also Klimaschutz etc., was alles wichtig ist. Ohne die soziale Nachhaltigkeit, ohne das entsprechende Fundament ist eben das ganze Thema Nachhaltigkeit nicht möglich. Und ich glaube, dass durch das Gespräch mit Dirk da auch nochmal einiges klarer wird, was damit gemeint ist. Viel Spaß. Dirk Naumann ist heute bei mir, Diplompädagoge. Und ich hatte es ja schon in meiner Einleitung erzählt. Ich finde es bei meinem Podcast immer wieder total spannend, wie man auf Menschen trifft, die man gar nicht kennt. Klar, man kann jetzt ein bisschen rumgoogeln, man kann auch sagen, wer passt jetzt von der Thematik, in dem Fall soziale Nachhaltigkeit, vielleicht ganz gut in unsere Reihe rein. Aber ich finde es mindestens genauso spannend, wenn wir Empfehlungen bekommen. Und genau das ist heute der Fall, Dirk. Wir haben eine gemeinsame Bekannte, die ich durch die Flut kennengelernt habe, die Alex, Nachnamen lassen wir jetzt einfach mal weg, spielt auch einfach gar keine Rolle. Die hat mich angerufen und hat gesagt, Mensch Dieter, du musst den Dirk mal in deinem Podcast aufnehmen. Und ja, und jetzt bist du hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, bei dir zu sein.
Erzähl mal vorab ein bisschen von dir. Du bist Diplompädagoge, lebst hier in Köln. Was machst du beruflich?
Also als Diplompädagoge leite ich bzw. Arbeite ich in Brühl und dort haben wir vor mittlerweile gut 15 Jahren ein Jugendkulturhaus gegründet und dieses Jugendkulturhaus hat sich damals schon dem Ansatz verpflichtet, Jugendliche zu empowern darüber, dass wir ihnen Impulse geben, kreativ tätig zu werden, ihnen Technik Support geben, also ihnen erklären, wie Dinge funktionieren, auch schon damals im medialen, heute im digitalen Zusammenhang und haben sozusagen so eine doppelte Schiene gefahren, einerseits über Inhalt kommen wollend und andererseits das Empowern über Fähigkeiten, eben auch Inhalt selber gestalten zu können. Filme, Fotografie, Musik und Ähnliches.
Jetzt hast du das Wort zweimal benutzt, empowern?
Empowern, genau, also quasi also direkt übersetzen. Ich finde Fremdwörter immer wunderbar, wenn ich merke, im direkten Übersetzen brauche ich, also ich benutze Fremdwörter gerne, wenn ich merke, ich brauche mehr als ein Wort, um es zu übersetzen.
Sonst beschreib es mal.
Genau, sonst finde ich es nämlich anmaßend, immer in Fremdwörtern zu arbeiten. Empowern heißt für mich, jungen oder Menschen, das gilt natürlich nicht nur für junge Menschen, ihnen eigene Kraft zu geben, also ihnen die Fähigkeit zu schenken, festzustellen, dass sie über eigene Kraft und eigene Potenziale Teilhabe und Möglichkeit haben, Entwicklung zu fördern. Mhm. Also Selbstentwicklung durch Entdeckung von Fähigkeiten.
Großartig. Und damit ist schon klar, warum du heute Teil des Robin Good Podcasts bist. Denn wir haben ja immer wieder betont, dass Nachhaltigkeit oder eben eine gewisse Form von Enkelfähigkeit eben sich nicht nur auf ein ökologisches Fundament bezieht, sondern eben auch auf vor allem, und das haben wir durch Gunter Frey damals hier in meinem Podcast schon gelernt, auf eine auf ein soziales Fundament.
Ja.
Und genau dieses Fundament legt man so früh wie möglich. Warum siehst du da in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen, sind ja keine Kinder, aber gerade auch bei Jugendlichen, warum siehst du da so einen in der heutigen Zeit so einen großen Bedarf?
Also ich finde, der Bedarf war schon immer da. In der heutigen Zeit finde ich insbesondere durch die direkte Aneinanderreihung und durch natürlich die postdigitale Welt, in der wir leben, durch die Tatsache, dass sie die Krisen, die wir gerade haben, omnipräsent sind für Jugendliche. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war früher in diesen Zusammenhängen wesentlich beschützter. Und ich glaube, unsere Generationen waren wesentlich beschützter, weil
das
wir
ist
nicht
so spannend. Zugriff hatten. Bevor du jetzt gerade davon angefangen hast, Dirk, hatte ich genau diesen Gedanken.
Ja.
Du musst den jetzt gleich fragen, wie war das früher und heute? Jetzt kommst du von alleine drauf.
Ja.
Aber genau das ist jetzt so der erste Impuls, den ich gerade hatte.
Ja.
Die heutige Zeit für die Jugendlichen eben mit unserer. Wir sind ein Jahrgang.
Ja. Ja.
Wir sind in den Ende der 70er, Anfang der 80er groß geworden.
Ja.
Und exakt das, was du gerade beschrieben hast, so ein bisschen behüteter, ein bisschen beschützter.
Ja.
Ich meine, vielleicht haben deine Eltern damals auch noch gesagt, geh raus spielen und komm nach Hause, bevor es dunkel ist.
Ja. Und im Kinderzimmer hatten du und ich und alle anderen unserer Generation und auch noch nachfolgende Generationen Schutzraum und Ruhe. Dann gab es kein Handy, keinen Computer, kein Telefon, kein Fernseher, also bei mir zumindest nicht, und gar nichts. Das heißt, so sehr wir das vielleicht als Kinder auch doof fanden, würde man pädagogisch sagen, das ist ein hochwertvoller Schutzraum, den Kinder und Jugendliche früher hatten, der jetzt verloren gegangen ist, weil sie ständig, ich nehme mal das Wort, kompromittiert werden, meine es aber nicht ganz so bierernst. Mhm. Sie werden ständig Informationen ausgesetzt, und wir müssen uns Gedanken darüber machen, welche Filter wir eigentlich haben. Mir fällt in so einem Zusammenhang, und du fragtest ja, warum Arbeit mit Jugendlichen in der heutigen Zeit so besonders wichtig ist. Ich glaube, sie war immer wichtig. Mir persönlich ist sie heute so wichtig, weil ich glaube, Jugendliche haben die Corona-Krise erlebt. Jugendliche haben haben Angst vor Klimawandel und vor, ich überspitze es mal, dem Ende der Welt. Es gibt eine aktuelle Jugendstudie aus April 24, Jugend in Deutschland 2024. Und der Pessimismus von 14- bis 29-Jährigen ist unfassbar hoch heutzutage, was Zukunftsängste angeht. Meine Zukunftsangst früher war vielleicht, ob ich einen Job finde. Die heutige Zukunftsangst ist bei vielen jungen Menschen, gibt es überhaupt Zukunft? Also existiert Zukunft in meinem Leben irgendwann noch? Und ich finde in so einem Zusammenhang, weil wir ja auch künstlerisch arbeiten.
Ich finde das, wenn ich da kurz reingrätschen darf, Dirk,
natürlich.
Ich finde das, was du gerade gesagt hast, erschreckend und beängstigend.
Mhm.
Also du formulierst oder du übersetzt quasi die Ergebnisse einer Studie mit dem Satz, dass Kinder und Jugendliche Angst haben vor der Zukunft. Nicht so, weil sie sich die Frage stellen, wie wir damals, kriege ich überhaupt einen Job? Und wenn ja, welcher ist das? Damals war es nicht selbstverständlich, dass wir eine Ausbildung machen konnten. Da ist man mit seinen Eltern noch essen gegangen, wenn man den Zuschlag für einen Ausbildungsplatz bekam.
Ja.
Heute geht der Chef ja mit seiner Frau essen, weil er sagt, hey, wir haben einen neuen.
Ja.
Hat sich ja komplett verändert.
Ja. Ja.
Aber wir hatten eben keine Angst. Jetzt sagst du, die Kinder haben heute Angst vor der Zukunft.
Mhm.
Wir reden in dem
davor, keine zu haben.
Ja, oder genau, das ist präziser, richtig. Wir reden in dem Robin Good Podcast darüber, wie enkelfähig auch unser Verhalten ist. Also jetzt auch dein und mein Verhalten.
Ja.
Ich habe zwei Jungs in einem Alter, wo das genau drauf zutreffen könnte, denen diese Frage zu stellen.
Ja.
Jetzt frage ich dich mal, machen wir als Erwachsene in unserer Generation uns zu wenig Gedanken, was diese Verantwortung angeht?
Da wage ich mich nicht so wirklich zu einer Ja- oder Nein-Antwort dran. Ich würde gerne ein Zitat von Joseph Beuys hier anbringen, weil ich es spannend finde. Die Zukunft, die wir wollen, müssen wir erfinden, sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen. Und das finde ich einen ganz spannenden Gedanken, weil ich glaube,
was steckt dahinter?
Dahinter steckt, glaube ich, dass wir jeden Tag also alle miteinander in allen gesellschaftlichen Kontexten eigentlich wissen, dass die nachfolgenden Generationen unsere Zukunft gestalten. Und das meine ich jetzt nicht nur vor dem Hintergrund von wer zahlt wessen Rente, sondern dass wir natürlich eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung die ganze Zeit vorantreiben und keiner eigentlich so wirklich genau weiß, wohin und warum was entwickelt wird.
Du hast gerade gesagt, dass die nachfolgenden Generationen unsere Zukunft gestalten.
Ja.
Ich finde, dafür muss es eine wichtige Voraussetzung geben, Dirk, nämlich, dass wir die nachfolgenden Generationen dann auch entsprechend ernst nehmen.
Ja.
Tun wir das?
Ja.
Ja, oder?
Das war nur ein bestätigendes Ja, ja. Also ein Kommentieren. Ich würde sagen, das ist sehr ambivalent. Also ich glaube, dass wir alle,
Ich sag dir meine Meinung, Entschuldigung, ja, aber gerne. Ich sag dir meine Meinung. Wir nehmen sie nicht ernst. Mhm. Ich gebe dir einfach mal eine Steilvorlage.
Okay.
Mein Gefühl ist, wir nehmen Kinder und vor allem Jugendliche, Heranwachsende mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen, mit ihren Bedürfnissen nicht ernst genug.
Ich glaube, wir würden es gerne und scheitern aber, weil eine Auslegung zum Beispiel unserer gesamten Bildungsidee, bei uns in Deutschland meine ich jetzt natürlich hauptsächlich, veraltet ist und weil sie nicht wirklich fähig ist, aktuell Bedürfnisse von jungen Menschen, die in der postdigitalen Welt heranwachsen, aufzugreifen. Mhm. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, es ist kein absichtliches Nicht-Ernst-Nehmen, sondern es ist ein Selbst-Überfordert-Sein mit Aktualität, mit Herausforderungen, die insbesondere die digitale Bubble an uns stellt, mit unterschiedlichen Folgen. Da werden wir noch eine Menge mit zu tun bekommen. Da gibt es Sozialforscher, die sich natürlich mit der Corona-Krise auseinandersetzen und mit Folgen, die das für die Entwicklung von jungen Menschen also was für Entwicklungsstörungen bei jungen Menschen ausgelöst werden, wenn ein junger Mensch nicht mehr in unterschiedlichen Gruppierungen sich ausprobieren darf, seine Rolle finden darf, also experimentieren darf, wer bin ich denn? Ich habe meine Diplomarbeit damals über Gruppennormen geschrieben und finde das dann auch ganz spannend als Thema. Hier haben also 2 Jahre ungefähr junge, heranwachsende Menschen nur mit Familie oder per Zoom mit Schule oder vielleicht einem Freund, zumindest mal offiziell, verbringen müssen. Wir hatten also gar keine Chance, Kontext zu wechseln.
Hm. Zumal herausgekommen ist jetzt im Nachhinein, und ich finde, es wird sehr, sehr verhalten darüber diskutiert, rückblickend, dass Kinder und Jugendliche damals, auch was die ganzen Kontakteinschränkungen angeht, überhaupt nicht die Pandemietreiber waren. Hm. Es ist ja erwiesen und trotzdem hat man es gemacht.
Hm.
Findest du, dass man in dem Zusammenhang aufrichtig und ehrlich mit Jugendlichen umgeht? Auch was die Aufarbeitung dieser Situation der Corona-Krise von damals angeht?
Ich glaube, das kann man gar nicht. Also weil es einfach ein Thema ist, was noch gar nicht abgeschlossen ist, weil wir viel zu wenig Handwerkszeug haben, um dem zu begegnen und weil wir, und das stellen auch Sozialforscher gerade fest, weil wir überhaupt keine Möglichkeiten haben, diese ganzen Entwicklungsstörungen, ne? Also ich habe ja mir den Podcast angehört, den du mit Gunnar Frey geführt hast und kenne den Satz natürlich, ne? Also dass diese Störungen sozusagen noch gar nicht in Kontext zu Maßnahmen gesetzt worden sind, mit Jugendlichen an diesen Störungen zu arbeiten. Wir haben zu wenig Forschungserfahrung.
Ich teile das. Ich habe für das, was wir jetzt gerade besprechen, aber eine andere Einstellung im Sinne von eine andere Grundvoraussetzung, um darüber zu diskutieren, um es besser aufzuarbeiten. Nämlich für mich ist die Grundvoraussetzung, dass man zumindest mal sagt, auch in einem öffentlichen Raum, vielleicht auch in einer politischen Diskussion, wir haben dann Fehler gemacht. Wir haben, also dass man den Kindern und Jugendlichen mal sagt, das, was wir damals mit euch gemacht haben, das war falsch. Vielleicht kann man ja sogar so weit gehen und sagen, wir müssen uns eigentlich bei euch entschuldigen. Aber dass man zumindest mal den Kindern das Gefühl gibt, hey, hier haben Erwachsene eine Entscheidung getroffen und rückblickend müssen wir sagen, diese Entscheidung war so nicht richtig. Also es tut uns leid, es tut uns leid, wir haben einen Fehler gemacht. Du hörst das aber nicht. Und spannend. Ich finde das ein ganz schwieriges, um nicht zu sagen sogar auch ein ganz schlechtes Signal für Kinder und Jugendliche, wo du ja gerade dabei bist, die zu erziehen, die in einem Prozess zu begleiten, denen klar zu machen, also ich versuche es zumindest auch in meiner Erziehung, Leute, wenn wir Fehler gemacht haben, hey, dann, ja, shit happens, da müssen wir es aber eben zugeben.
Ja, ja.
Ist das nicht eine wichtige Grundvoraussetzung, auch um so eine Zeit, auch in dem Fall du jetzt als Pädagoge oder als Wissenschaftler, um die aufzuarbeiten, um dann zu sagen, so, jetzt haben wir auch erst die Möglichkeit zu sagen, okay, offensichtlich ist ein Fehler gemacht worden, also Feuer frei, wir können die Sache mal aufarbeiten. Und so stochert man nur so im Nebel rum. Ja, wir können uns das ja nochmal angucken.
Was würdest du denn glauben, was diese Entschuldigung gesamtgesellschaftlich auslöst? Also was wäre der Vorteil, den du dir davon versprichst, dass man so eine Entschuldigung, wir haben das nicht ernst genommen oder haben das nicht hinbekommen oder haben Fehler gemacht in dieser von uns geforderten Reaktionsschnelligkeit auf diese Pandemieentwicklung? Was wäre der Unterschied in deiner Vorstellung?
Vertrauen.
Also dass die sozusagen uns wahrnehmen als Mensch, also ich bin Humanist so, ne? Und ich finde halt zum humanistischen Grundbild gehört, Menschen dürfen Fehler machen.
Exakt. Und das, ja, exakt deswegen meine ich Vertrauen. Und ich finde, wenn man es nicht tut, weiß ich nicht, ob ich demjenigen, ich lerne, offensichtlich ist nicht alles richtig gelaufen. Ich muss mir, du hast die Digitalisierung angesprochen, ich bekomme zwangsläufig von allen Seiten irgendwelche Informationen. Und die für meinen Lebensweg, und Politik ist nun mal entscheidend dafür, wie mein Lebensweg ist, weil die geben die Richtung vor, schaffen es nicht zuzugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ich sage das jetzt mal ganz deutlich. Warum soll ich den Menschen vertrauen? Warum soll ich jemand zukünftig meine Stimme geben, wenn ich das Gefühl habe, und vielleicht ist es mittlerweile sogar mehr als nur ein Gefühl, warum soll ich dem vertrauen? Ich meine, anders formuliert, wenn diese Menschen sagen, hey, ja, dieser humanistische Ansatz, ich finde es schön, dass du es so gesagt hast, ich habe einen Fehler gemacht. Also wir haben als Partei, wir haben als Koalition, wir haben es richtig gemeint, wir haben es aber nicht gut gemacht. Und vielleicht haben wir auch nicht alle kritischen Stimmen mit berücksichtigt und haben es dann deswegen auch so falsch gemacht. Und deswegen haben wir einen Fehler gemacht. Deswegen können wir uns sogar für den Fehler auch jetzt rückblickend entschuldigen. Ich finde, das schafft eine deutlich größere Vertrauensbasis, als wenn man jetzt so das Ding jetzt unter den Teppich kehrt.
Gehe ich mit, wie ich das fühle, wie du das meinst, insbesondere wenn man Fehler eben nicht als etwas Fatalistisches betrachtet, sondern als etwas, was passiert, was jedem von uns täglich passiert, für das man sich überhaupt nicht schämen muss, sondern Fehler einfach im Prozess stattfinden und eine Chance auf Korrektur haben oder sogar die Chance, nur durch einen Fehler, den man macht, etwas besser machen zu können danach. Also ein Stück Gestaltung halt neu zu denken.
Ralf Möller hat in seinem Podcast hier gesagt, es gibt ja so Sätze, die dann bleiben. Es gibt keine Fehler, die man macht. Es sind nur Erkenntnisse.
Geh ich mit.
So, und er hat es jetzt natürlich auch auf seine ganze Trainingsmethodik bezogen und was er schon alles ausprobiert hat und womit er gescheitert ist. Und Scheitern ist ja auch immer so ein negativ besetztes Wort. Sagt er, ja, was heißt denn schon Scheitern? Ich habe einfach nur gelernt, wie ich es nicht machen muss. Ja. Und dann ist es kein Fehler, sondern eine Erfahrung. Ja. Also tatsächlich durch so eine Umformulierung, ähnlich wie wir jetzt Nachhaltigkeit durch Enkelfähigkeit ersetzen, weil das Wort Nachhaltigkeit sehr abstrakt ist, weil das Wort enkelfähig aber deutlich, ja, wie soll ich es aber auch mit einem Wort formulieren, kopfkinolastiger ist. Also wenn ich mir ein enkelfähiges Verhalten vorstelle, dann habe ich sofort Kinder vor meinem geistigen Auge. Ja. Ich sehe eine Generation und eine nachfolgende Generation. Ja. Also kann ich mit einem enkelfähigen Verhalten viel mehr anfangen als mit einem nachhaltigen, nur von der Begrifflichkeit her. Und insofern, was heißt schon Fehler? Ja klar, man macht halt einen Fehler, wenn man das aber, du hast es eben als fatalistisch bezeichnet, wenn man es genauso sehen will, dann wird man wahrscheinlich keinen zweiten Versuch wagen. Wenn man es aber als Lernerfolg sieht, ich habe eine 5 in Mathe, oder ich will es mal anders formulieren, weil ich das auch von einem guten Freund gelernt habe, als Erfahrung, wo das Kind in Musik und Kunst 1 und 2 stand. Ich glaube in Mathe aber 5. Was machen alle Eltern? Also was machen 90% der Eltern? Du kommst mit der Zeugnisnote nach Hause, Musik und Kunst 1 und 2 und Mathe 5. 90% der Eltern machen was?
Wollen das anheben und sorgen für Nachhilfe oder Unterstützung in irgendeiner Form.
Punkt. Ja. Mathe, Nachhilfe.
Genau. Zwingen das. Also jemanden in eine Fähigkeit, die natürlich gar nicht in dieser Person so verankert ist. Und eigentlich könnte man über Musik, Kunst, Sport und ähnliche Dinge auch Mathematik lehren tatsächlich.
Also das habe ich auch immer gesagt. Warum kann man nicht den Sportunterricht mit Mathe kombinieren? Es gibt Übungen, die man machen kann, wo man sagen kann, das ginge. Aber derjenige hat noch was ganz anderes gemacht. Der hat das Kind vor der Schule genommen und auf einer Kunst- und Musikhochschule angemeldet. Stichwort Stärken. Also mir geht's dabei um den Ansatz. Also wie gehen wir, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Bildung, wobei ich gleich auch nochmal auf das Wort Schutzraum zurückkommen möchte, weil ich das auch großartig finde und wir uns da zu wenig Gedanken gemacht haben. Aber so bei dem Thema Bildung, glaube ich, machen wir uns einfach nicht nur zu wenig Gedanken, sondern wir sind sowas von noch in dem Gestern und in dem Vorgestern und eigentlich eher noch in dem Vorvorgestern, dass das alles andere als zeitgemäß ist. Lass uns da gleich nochmal drüber reden und jetzt nochmal zurückkommen auf den Schutzraum, weil du als Diplompädagoge das vielleicht nochmal für viele, die das jetzt hören, nochmal deutlicher und besser erklären kannst. Man macht sich da so wenig Gedanken drüber. Tatsächlich war es bei mir früher so, in meinem Kinderzimmer, da gab es ein paar Puzzle. Ich hatte mit Fischertechnik gespielt und irgendwas gebaut, hatte irgendwas gebastelt. Ich habe auch irgendwann mal jetzt im Nachhinein gelesen, Kinder brauchen Langeweile, um damit erstmal Kreativität entstehen kann. Und heute sind in den Kinderzimmern fast in jedem ein Fernseher,
ja.
Natürlich ein iPad,
ja.
Natürlich ein Handy. Was heißt das in Bezug auf einen Schutzraum? Was ist das Problem aus deiner Sicht?
Also ich glaube, es liegt nicht an den Möglichkeiten oder an den Zugriffsmöglichkeiten. Es liegt eigentlich eher an dem Verhältnis, was Kinder mit ihren Eltern haben. Also wie tatsächlich dann das Zusammenleben und die Möglichkeit auf bestimmte digitale Tools und Inhalte natürlich dann entsprechend zuzugreifen. Das braucht Verabredung, finde ich. Also auch, ne, Verabredung auf Augenhöhe, Vereinbarung und braucht natürlich auch die aktive Erkenntnis von Eltern, was Kinder mit Zugriff auf technische Dinge wie iPad und ähnliches, also gerade wenn sie dann auch ins Netz gehen können, trotz vielleicht auch entsprechend gereifter, also Kinderfilter, ne, in den Medien, braucht es trotzdem einen Dialog und eine Verabredung zwischen Eltern und Kindern, was in diesem Zusammenhang passiert. Ne? Ich komme natürlich vom bildungstheoretischen Teil. Ich kann halt sagen, bei uns in den Studios für kulturelle Bildung in Brühl ist es zum Beispiel so, dass wir gerade über das also aktuell laufende Fluthilfeprojekt, was wir mit Jugendlichen machen, ohne dass wir auffordern dazu, Schreiben von didaktischen Leitern von Schulen bekommen, mit denen wir zusammenarbeiten im Erftkreis, oder auch unaufgefordert von Jugendlichen Rückmeldung bekommen, dass sie diese Räume bei uns als besondere Räume wahrnehmen, in denen ihnen mit, also die sagen das natürlich nicht so wie ich, die sagen so, ihr seid echt ehrliche Menschen. So, finden wir total geil, dass ihr so ehrliche, echte Menschen seid. Und dahinter steht eigentlich letztendlich, dass wir keine Abstraktionsebene zu Jugendlichen aufbauen, sondern einfach sagen, wir gehen auf Augenhöhe mit euch. Ne? Wir wollen aktive, schaffende Künstler in Kontext mit Jugendlichen bringen, nicht nur Workshop-Leiter.
Was heißt das übersetzt? Also ihr beschäftigt euch mit denen?
Wir beschäftigen uns mit denen über Inhalt, ne? Also über das Medium, mit dem wir arbeiten.
Ihr nehmt sie ernst, ihr nehmt sie wahr.
Wir nehmen sie wahr, wir lassen ihnen Raum, also wir ballern sie nicht zu mit, das müsst ihr heute erreichen oder das ist der Lehrstoff, den es zu lernen gilt, sondern wir lassen ihnen die Möglichkeit, kreativ selber tätig zu werden, zeigen ihnen aber ein Medium, die dürfen sich vorher aussuchen, welche Medium sie zugetan sind, ob das ein Stop-Motion-Film ist, den wir entwickeln, ne, auf so einem Lightpad, ob das eine Tanzchoreografie ist, die wir entwickeln, ob gleichzeitig, und hier kommt auch Begegnung, die ja gerade durch die Corona-Pandemie wieder hochaktuell geworden ist. Also stell dir vor, du hast da Jugendliche, die tanzen, die lernen eine Choreo, und du hast Jugendliche, die können das gar nicht und kommen eher aus so einem, ich bin gut am Rechner oder ich kann coden oder programmieren oder finde Technik toll. Dann bringst du plötzlich Leute in Verbindung, weil die Coder, ne, die oder die Leute, die mit Technik arbeiten, plötzlich die Bewegung von Jugendlichen auf unseren Rechnern in Echtzeit in den Rechner reinholen und verfremden. Und plötzlich lernen sich da Menschen kennen, die sich so nie kennengelernt hätten. Und so haben wir hier, du hast mich nach Schutzraum gefragt, also ich habe den Gedanken noch im Kopf, so haben wir hier eine ganz eigene Interpretation von Schutzraum. Das heißt, in Schule sind sie in ganz bestimmten formalen Kontexten wie Klasse, bestimmtem Unterricht, mit Stärken und Schwächen in jeweiligen Unterrichtsstunden konfrontiert. Und bei uns haben sie plötzlich so etwas wie einen, ich nenne das jetzt ganz bewusst Schutzraum, weil sie eine Chance haben, sich jenseits von diesen Kontexten anders zu begegnen. Sie haben eine ganz andere oder es wird an sie eine andere Anforderung gestellt, nämlich, und ich zitiere einen ganz alten Pädagogen und Wegbegleiter, also es gibt so ein Zitat, wenn man mit Jugendlichen etwas macht, was also ihnen die Möglichkeit gibt, frei zu entscheiden, was sie machen möchten, gibt es so einen Satz, oh nein, müssen wir schon wieder machen, was wir wollen? Ne? Also das heißt, man hat gar nicht gelernt, ohne Vorgabe selbst einem eigenen, also in sich reinzuhorchen und rauszufinden, was will ich eigentlich gerade?
So,
das schaffen wir.
Ja.
Oder wollen wir schaffen.
An dieser Stelle sind jetzt unsere Hörer gefragt mit ihren Erfahrungen. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, den Podcast zu kommentieren. Ihr merkt schon, wir haben so ein bisschen auch über die alten Zeiten gesprochen, wie wir im Kinderzimmer groß geworden sind. Vielleicht erinnert ihr euch ja an eure Zeit. Vielleicht verbindet ihr das auch gerade mit dem Thema. Ich fand das gerade nicht nur mit der Symbolik Schutzraum ganz wichtigen Hinweis, um das vielleicht nochmal um sich in sich reinzuhorchen. Wie war das damals für einen selber? Wie hat man das als Kind so wahrgenommen? War einem langweilig? Irgendwie war einem nicht langweilig. Heute ist es diese Überdigitalisierung, die auch in diesen Kinderzimmern fast überall stattfindet. Also wenn ihr da entsprechende Erfahrungen gemacht habt, entweder die Erfahrung von früher schildern wollt oder auch eben aktuelle mit euren Kindern, mit euren Jugendlichen, dann könnt ihr das natürlich entsprechend gerne kommentieren. Dirk, es gibt ein Projekt, über das wir auch reden wollen. 721, um was geht es da?
721 ist ein Projekt, was wir mit Jugendlichen durchführen, die an der Erft, also im Erftkreis, Euskirchen und in der Voreifel von der Flut getroffen wurden.
Die Sommerflut 2021, 14. 15.
Genau, Juli 21, genau.
Viele verbinden das tatsächlich nur in Anführungszeichen mit dem Ahrtal.
Ja.
Tatsächlich hat die Flut in Westeuropa, und damit meine ich eben nicht nur das Ahrtal und auch das Rheinland, sondern zum Teil auch in Belgien für erhebliche Überschwemmungen und verheerende Zerstörungen gesorgt. Erftstadt war tatsächlich auch sehr, sehr betroffen. Das Ahrtal oder die Flut war dann, ich sagte es eingangs in unserem Podcast,
ja,
die Verbindung mit einer gemeinsamen Kontaktperson. Und das ist der Grund, warum du hier bist. Also für alle, die jetzt vielleicht ein bisschen später reingehört haben, das war unsere Verbindung. Und tatsächlich, ja, in Erftstadt gab es eben auch verheerende Überschwemmungen, die für die Jugendlichen eben zum Teil auch nur schwer zu verarbeiten war. Was ist der Gedanke bei dem Projekt?
Der Gedanke ist, dass wir glauben, dass Jugendliche oder wir die Erfahrung gemacht haben, auch durch Recherche, dass Jugendliche oder die Folgen, die Flut bei Jugendlichen, die direkt betroffen waren und auch indirekt betroffen waren, weil sie Freunde oder Kameraden oder eine Oma oder wen auch immer haben, ne, die betroffen war von der Flut, dass diese Folgen für die Jugendlichen und uns, also was das bei ihnen in ihrer Entwicklung auslöst, nicht wirklich feststellbar sind und nicht wirklich möglich sind zu erfassen. Und wir wollen mit diesem Projekt einfach Jugendlichen eine Chance geben, sich auszudrücken, in sich reinzuhören oder überhaupt einen Ort zu haben, an dem sie vielleicht über genau so etwas sprechen. Und wir dürfen nicht vergessen, das war auch mitten in der Corona-Pandemie. Das heißt, hier gab es eine Krise in einer Krise nochmal.
Ne? Ja, also es hat es nochmal getoppt. Jetzt macht ihr das, wie lange jetzt schon mit dem Projekt?
Wir machen das seit Sommer letzten Jahres oder seit Frühjahr letzten Jahres und würden das auch gerne tatsächlich noch eine Zeit lang weitermachen. Wir sind jetzt gerade so kurz vor der Projektverlängerung. Mhm. Also wir würden wir geben immer Zwischenberichte an unseren Geldgeber und würden jetzt auch beschreiben wollen und erklären wollen anhand von den Dingen, die wir geleistet haben, warum es notwendig ist, dieses Projekt weiterlaufen zu lassen.
Braucht ihr dafür eine Unterstützung? Weil ich fall mal mit der Tür ins Haus, wenn das jetzt einer hört und sagt, ich werde mich da informieren. Wir können auch sicherlich am Ende des Podcasts auch eure Seite entsprechend verlinken.
Mhm.
Braucht ihr da Unterstützung?
Naja, also wir wollen natürlich gerne, dass Menschen davon erfahren, was wir machen, weil wir eigentlich uns sehr wünschen, dass auch andere Initiativen, andere Orte, andere Lernorte, andere Bildungsakteure sich vielleicht berufen fühlen, den Gedanken sogar selber haben, aber vielleicht nicht das Geld oder die Rahmenbedingungen, dass das nicht nur in unserem Bereich, also im Erftkreis stattfindet, sondern vielleicht eben auch an der Ahr, da gibt es kein Jugendprojekt übrigens, ne, aktuell. Und ich finde es gerade symptomatisch, dass wir jetzt hier zusammen sitzen und vorgestern in der Zeitung stand, dass wir im Erftkreis schon wieder, oder nicht schon wieder, sondern einen Regen, einen Starkregenpegel haben, der sogar höher ist als im Juli 2021 aktuell, auf den Quadratmeter gerechnet.
Ja, und diese Regenfälle der vergangenen Tage auch wieder bei den Menschen, die logischerweise und nachvollziehbarerweise die gleichen Ängste und Sorgen ausgelöst haben wie bei der verheerenden Katastrophe im Juli, im Sommer 21. Du sagtest, das Projekt läuft jetzt seit einem Jahr. Das heißt für mich, ihr habt natürlich auch schon Erfahrungswerte.
Ja.
Es geht darum, dass Jugendliche zu euch kommen, dass sie sich im Idealfall öffnen, dass ihr mit denen ins Gespräch kommt. Kann man sagen, oder vielleicht sogar auch sogar so weit gehen, dass das ein bisschen was wie so eine Traumatherapie ist?
Nein, so weit können wir nicht gehen, aber wir haben eine Traumatherapeutin im Team, die wir ganz bewusst für die Workshop-Leitenden als Coachin im Background haben.
Also wenn Bedarf ist, ist jemand da?
Wenn Bedarf ist, ist jemand da. Wenn also Workshop-Leiter merken, oh wow, hier läuft es gerade aus dem Ruder oder hier öffnen wir gerade einen Jugendlichen, dann wäre sie da. Aber sie hat auch Instrumente an die Hand gegeben.
Genau, aber das ist ja ein ganz spannender und vor allem auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn du sagst, die Basis vom Verein ist eigentlich, ich sage jetzt bewusst eigentlich, eine etwas andere Arbeit, aber möglich ist es doch, dass quasi durch die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen man genau an diesen Punkt kommt. Also ich konstruiere das jetzt mal und du kannst mich gerne verbessern, wenn der Gedanke falsch ist, aber es kommen Kinder, also oder in dem Fall Jugendliche zu euch, die auch diese Flutereignisse möglicherweise noch nicht ganz verarbeitet haben. Ihr kommt auf diese künstlerische und kulturelle Art und Weise mit denen in Kontakt und stellt dann fest, okay, hier ist irgendwie mehr, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Und der Jugendliche ist aber erst durch die Zusammenarbeit mit euch bereit, darüber zu reden. Der ist erst dadurch bereit, sich zu öffnen. Also, ich habe jetzt viel gesagt, mit einem Satz, kann es auch sein, dass ihr sowas wie der Door-Opener seid für genau das, was eigentlich notwendig ist, damit die Kinder diese Zeit, diese Eindrücke von damals verarbeiten?
Absolut, absolut, das können wir sein und wir haben auch bewusst, dadurch, dass wir das wissen oder diese Chance, so nenne ich es jetzt mal vorsichtig, sehen, haben wir natürlich auch Kooperationen mit entsprechenden jugendtherapeutischen Einrichtungen, also wir sind vernetzt mit, also im Krisengebiet sozusagen, im Flutgebiet mit ganz vielen Akteuren und dazu gehören natürlich auch, die Caritas Erziehungshilfen beispielsweise, dazu gehören Schulen logischerweise, dazu gehören Pädagogen, pädagogische Einrichtungen, dazu können Ärzte gehören und so weiter. Und genau das ist ja das, also hast du tatsächlich, also freut mich gerade, dass du das so herleitest, weil genau darum geht es. Wir arbeiten zwar künstlerisch mit Jugendlichen, wir sind ja nicht ausgebildet, um mit denen therapeutisch zu arbeiten. Wir wollen sie animieren. Wir wollen ihnen eine Möglichkeit geben, sich auszudrücken und vielleicht gleichzeitig noch Fähigkeiten zu entdecken. Also das Wort empowern nochmal benutzen. Ne? Und natürlich ist Bildung immer ein Prozess und natürlich ist Bildung ein Prozess, in dem Bildungsakteure auch Menschen weiterreichen. Ne? Also ich bin ein Fan von kommunalen Bildungslandschaften, von Vernetzung. Ich bin ein Fan davon, dass man voneinander weiß, dass man, wir arbeiten sehr intensiv in Brühl mit Schulen zusammen, jetzt auch im Erftkreis und in Euskirchen und in der Voreifel, wollen also unbedingt genau da ansetzen und sagen oder deutlich ausdrücken, in der heutigen Zeit, in der es um Bildung geht, können wir uns nicht mehr auf Schule alleine verlassen.
Das ist spannend und schlimm zugleich. Den Gedanken, den ich jetzt gerade habe, ist, der sich ja auch jetzt durch deine Ausführungen so gezeigt haben. Ich hatte auch mit Gunda Frey über genau den Punkt gesprochen, wo ich jetzt auch mit dir darauf hinaus will, Dirk, nämlich unser Bildungssystem und die Frage, wie gehen wir da mit der Situation für unsere Kinder und Jugendlichen um? Also ich meine, klar, du lernst Lesen und Schreiben, du lernst Mathe, du lernst meinetwegen noch eine Fremdsprache, aber du lernst aus meiner Sicht und auch aus ihrer Sicht viel zu wenig über das Leben. Und das steht einfach in einem krassen Widerspruch zu dem, wie unsere Lebenswirklichkeit ist. Also jetzt kann man ja sagen, wir sind früher anders groß geworden, wir sind vielleicht behüteter groß geworden, jede Zeit war für irgendwas gut. Aber teilt sich zunächst mal dein Eindruck, dass man hier eben anders als früher auch über das Bildungssystem bei unseren Kindern und Jugendlichen nachjustieren muss? Also dass man denen noch mehr Angebote geben muss in dem Bereich, um sie sozusagen tatsächlich aufs Leben vorzubereiten. Also siehst du da ein Defizit?
Absolut. Das sehe ich, ja.
Gut, also, weil da bin ich schon mal froh, dass wir eine hundertprozentige Übereinstimmung haben. Es gibt so viele verschiedene Ansätze, zum Beispiel so ein Fach wie Lebenskunde oder Leben. Ich glaube, ich habe die Tage sogar jemanden gelesen, der dafür eine Petition gestartet hat, das Unterrichtsfach Leben ins Leben zu rufen. Wie findest du den Gedanken?
Ganz spontan, also ich kenn das nicht, schwierig.
Aber wenn man den Gedanken dahinter sieht, also wenn es darum geht, Kinder und Jugendliche besser und effektiver auf das Leben vorzubereiten, ihnen mehr Hilfestellung zu geben, mehr eine Orientierungshilfe eben zu sein, was würdest du verändern?
Also ich würde erstmal verändern, Schule, also ich würde Schule öffnen. Das wäre Punkt 1. Schule muss sich öffnen, Schule muss Teil einer kommunalen Bildungslandschaft sein. Schule muss ein Player sein, neben anderen Playern, also kulturellen Playern, sozialen Playern, Vereinen. Das passiert tatsächlich auch in vielen Kommunen. Es ist aber nicht wirklich in einem Zustand, in dem Bildungsakteure zufrieden sein können oder Menschen, ne, die in diesem Bereich tätig sind.
Das war jetzt sehr abstrakt formuliert. Mach es mal ein bisschen konkreter.
Du hast es eben als Beispiel genannt. Also wenn ich in der Schule Mathe, Englisch und Geschichte und Ähnliches lerne, dann ist das okay. Ich würde an der Stelle schon, und das machen viele Schulen, sagen, diese Fächer müssen sich schon mal in der Darreichungsform deutlich unterscheiden. Es gibt Frontalunterricht und es gibt Unterricht in Kleingruppen. Also Mathe ist zum Beispiel überhaupt kein Frontalunterricht, finde ich. Ne? Also sollte niemals Frontalunterricht sein, weil man einfach überhaupt keine homogene Gruppe in einem Klassenzimmer hat, wenn es um das Thema Mathematik geht. Man hat 5%, die unterfordert sind, man hat 70%, die überfordert sind und hat vielleicht 25%, die mitkommen. Das macht also keinen Sinn. Man müsste das viel deutlicher differenzieren nach Fähigkeiten. Das geht bei Geschichte ganz anders. Das kann Frontalunterricht sein. Ne? Also wenn es eine coole Geschichte ist, also wenn Leute Lust haben, diese Art von Geschichte zu lernen. Was aber zu kurz kommt und auch zu kurz kommen muss, weil Schulen nicht ausgestattet sind, sind eben alle Möglichkeiten oder viele Möglichkeiten, künstlerisch, kreativ sich zu empowern und befähigt zu werden, selber schöpferische Kräfte in sich zu entdecken, als Urkraft, die jeder Mensch eigentlich in sich trägt. Gibt's ein schönes Zitat, nicht wenige sind berufen, sondern wir alle. Jeder ist berufen, sich zu entdecken und seinen Teil beizusteuern. Und das geht nur über ein starkes Bildungssystem. Und wir würden zum Beispiel in dieser Bildungslandschaft den Teil übernehmen, dass wir Digitalität, das ist ein Unterschied zur Digitalisierung, das ist nämlich das konkrete Arbeiten mit digitalen technischen Hilfsmitteln und das zu beherrschen und anzuwenden in kreativen Kontexten und auch in künstlerischen Kontexten. Das würden wir beisteuern und würden die Bildungslandschaft für einen jungen Menschen, die über Schule stattfindet, erweitern, um diesen Impuls, den ich als essentiell wichtig in der Entwicklung halte.
Ich habe jetzt drei Schulfächer im Kopf, die ich persönlich für die drei wichtigsten halte.
Ja.
Ich schreibe sie mir jetzt mal auf und du sagst mir deine. Noch nicht? Warte, ich muss erst zu Ende schreiben.
Ich bin natürlich ein innerer Rebell, ne? Und lass mich da natürlich total gerne drauf ein, aber es gibt für mich keine drei wichtigen Fächer.
Also, ja, wenn du sagst, die drei wichtigsten und alle anderen sind dann natürlich auch wichtig, aber wenn du sagst, bei den dreien, also welche Fächer ausfallen dürfen, andere wiederum nicht. Also wo würdest du eine Priorität sehen?
Ich würde Sprache wesentlich wichtig finden als ganz entscheidendes Ausdrucksmittel, also als das, was uns Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht. Ich finde schöpferische Kräfte wichtig. Darunter subsumiere ich Kunst, musische Kunst, darstellende Kunst, also alle Künste. Und ich finde die Körpererfahrung wichtig. Also das würde ich im weitesten Sinne dem Sport zuordnen.
Dann habe ich eigentlich nur einen Widerspruch oder bei mir fehlt was. Ich habe Sport, Musik und Kunst aufgeschrieben.
Das ist für mich subsumiert, Musik und Kunst tatsächlich.
Genau. Und Sprache insofern, na klar, das habe ich jetzt mal grundvorausgesetzt, dass man der Sprache erstmal grundsätzlich mächtig sein sollte, um auch Inhalte zu vermitteln.
Ist aktuell schwierig, wenn wir über unsere Situation sprechen und dass wir ganz viele Menschen, die keinen Zugang zu unseren Bildungsmöglichkeiten haben.
Aber sie haben Zugang zu unseren Sprachen.
Ja, ist das so?
Also ja, also lernst du nur Spanisch, wenn du in Spanien bist, weil du Spanisch unterrichtet bekommst?
Nö, aber schnell oder wie gut durchorganisiert ist es, wenn ein junger Mensch nach Deutschland kommt und Deutsch lernen muss, also so gut Deutsch lernen muss, dass er in der Schule mitkommt, wenn er in der Schule ist. Ne? Ja. Also das ist halt eher so eine grundsätzliche Frage, wie viel Zeit braucht es, um eine Textaufgabe in Mathematik zu lösen, als Beispiel. Ne?
Kommen diese Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Sport, wo es ja vor allem um das Miteinander messen geht, also so ein bisschen Wettkampfcharakter, der ja auch immer weiter verloren geht. Es gibt ja auch keine Bundesjugendspiele mehr. Ich übertreibe jetzt oder überspitze jetzt ein bisschen, sondern da gibt's nur noch so Teilnahmeurkunden. Also kommt sowas zu kurz, gerade was das Musische angeht, also Musik und Kunst, wo die ganze Kreativität von Kindern zunächst mal gefördert wird, kommt das zu kurz?
Das kommt auf jeden Fall zu kurz, weil es wirklich mehr Zeit bräuchte, ne, in der Entwicklung von Jugendlichen. Ich glaube, wir matchen ja ganz gut in diesen Grundgedanken und ich glaube, es lässt sich alles andere lernen oder über, ne, über Bildung aneignen, aber das, was wir gerade herausgenommen haben, ist das, was man selbst in sich entdecken muss und deswegen ist es so wesentlich, ne, in der Entwicklung und auch in der Bildung, die Eigenfähigkeit zu erkennen, also ne, die Kreativität.
Es wäre ja schön, wenn es in diesem Bildungssystem eine entsprechende, nicht nur Erkenntnis gäbe, sondern auch gleichzeitig Möglichkeiten, das auch in der Praxis umzusetzen, also dass es faktisch besser stattfindet als das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Also dass all diese Defizite, die sich dann bei Kindern und Jugendlichen ausbilden, dass die dann eigentlich nicht da wären. Anders formuliert, so ein Verein, wie ihr den jetzt habt und so eine Einrichtung, ist das notwendig geworden, um eben den Kindern entsprechende Angebote zu machen, um deren Stärken und Fähigkeiten zu betonen, rauszukristallisieren, weil es eben in der Schule übersehen wird?
Es ist notwendig geworden, zu 100%, insbesondere durch das Fortschreiten der Digitalisierung ist es notwendig geworden und auch, weil Schule an Grenzen stößt immer weiter. Ne? Also die Entwicklung von Schule nicht mit der Entwicklung der Anforderungen, die wir haben, mithalten kann. Ich formuliere das jetzt nicht aggressiv als Schule hat versagt, sondern dass Rahmenbedingungen nicht geeignet sind, um Schule weiterzuentwickeln.
Entwickelt sich Schule?
Weiterzuentwickeln. Schule entwickelt sich, ja, kann man ganz klar sagen. Schule entwickelt sich, aber leider natürlich nicht.
Also G8 und G9 war für mich jetzt keine Entwicklung.
Nee, das ist leider keine Entwicklung.
Ja, also deswegen habe ich es so ein bisschen provokant gefragt. Also die gesellschaftliche Entwicklung schreitet voran. Es ist sicherlich auch schwierig, auf alles dann zu reagieren. Mhm, ja. Wobei einige Dinge doch, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht, doch relativ offensichtlich sind. Und deswegen habe ich so ein bisschen provokant gefragt, nicht ob sich oder in welchem Tempo sich Schule entwickelt, sondern ob sie sich quasi überhaupt entwickelt.
Es setzt in der Legislative an. Also das, ne, Schule kann sich ja nicht einfach alleine entwickeln. Schule braucht Geld, Schule braucht Ressourcen, Unterstützung.
Föderales System in Deutschland kommt schon schnell an die Grenzen. Ne?
Das Ding ist halt natürlich, dass wir auch heute ja noch den, also eigentlich machen wir ja das Gleiche, was wir 1949 gemacht haben. Ne? Also die Alliierten haben uns damals in eine notwendige oder aus ne, deren Sicht notwendige Zusammenhänglichkeit gebracht, nämlich Schule zu dezentralisieren. Das heißt, Schule ist bis heute Ländersache. Hm. Ja, einfach wie viele meinungsbildende Zusammenhänge wollte man verhindern, dass es zentral zu viel Macht gibt.
Ja, was damals nachvollziehbar war, wenn man das jetzt aus heutiger Sicht betrachtet, auf die heutige Zeit überträgt, eine Situation, die man reformieren muss?
Man muss unbedingt darüber sprechen. Man muss unbedingt aktiv in der Politik darüber sprechen, ob es hier neue Ansätze gibt, die den Anforderungen unserer Zeit besser entsprechen als das transportierte System, was quasi nach dem Motto daherkommt, das war schon immer gut, das wird auch heute noch irgendwie gut sein. Mhm. Aber wir wissen doch alle, dass Schule eigentlich innovativ sein kann, finde ich, aber durch Grenzen die Möglichkeit versagt bleibt, sich weiterzuentwickeln. Und es sind meistens finanzielle Grenzen.
Finanzielle Grenzen, auch politische Grenzen, weil ich meine, die Politik gibt hier die Rahmenbedingungen vor. Nochmal, wir haben ja das föderale System.
Ja, ja natürlich. Klar, auch politische Grenzen. Ja.
Wenn du dir zum Abschluss unseres Gespräches, Dirk, was wünschen könntest, wenn es um die Ausbildung oder die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen geht, was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass wir alle erkennen, dass für die Ausbildung oder die Entwicklung von Jugendlichen das Beste gerade gut genug ist. Ich weiß nicht, wo der Gedanke herkommt, der sich über Jahrzehnte manifestiert hat, dass Orte der Bildung, auch informellere Orte der Bildung, wie zum Beispiel Jugendzentren und, ne, und Ähnliches, so schlecht ausgestattet, völlig in Ordnung sind. Ich finde, wenn wir von jungen Menschen irgendwann etwas erwarten, dass sie unsere Zukunft stark und mit Fähigkeit gestalten, dann sollten wir ihnen jetzt genau das in bester Form geben. Und das ist auch der Ansatz, den wir in Brühl versuchen. Mhm. Wir arbeiten mit den besten Menschen, die wir finden können und wir arbeiten mit der besten Ausstattung, die wir uns irgendwie durch Fleiß erarbeiten können. Und erst dann ist es für uns eine gute, kreative, künstlerische Bildungsinstitution.
Ich glaube, dass man das zum Schluss unseres Gespräches, Dirk, so stehen lassen kann und auch so stehen lassen sollte. Ich fand das echt inspirierend, was du gesagt hast. Viele werden jetzt vielleicht den einen oder anderen Schlüsselsatz mitnehmen. Ich habe eine ganze Menge mitgenommen und sag danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Herzlichen Dank dir, Dieter. Es war für mich auch sehr, sehr angenehm und anregend.
Dankeschön. Ich finde, man kann so eine Arbeit wie die von Dirk Naumann gar nicht hoch genug einschätzen. Denn auch wenn das jetzt leicht gesagt ist, Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft, dann steckt da einfach alles drin. Und dann haben wir diese verdammte Verpflichtung, uns da auch vernünftig drum zu kümmern. Das tun wir leider nicht in der ausgeprägten Form, wie es wahrscheinlich notwendig ist. Und deswegen würde mich einfach mal eure grundsätzliche Haltung und auch Meinung zu dem Thema interessieren. Wie seht ihr die Bildungschancen, die Bildungsmöglichkeiten, auch das Angebot letzten Endes für Kinder und Jugendliche? Und was glaubt ihr, was im Bereich von sozialer Nachhaltigkeit, wenn wir unsere Kinder und Jugendlichen auf das Morgen und Übermorgen vorbereiten, was da notwendig ist? Was meint ihr? Wie ist eure Haltung? Wie ist eure Meinung? Ihr könnt gerne was in die Kommentarfunktion reinschreiben oder mir direkt auch eine Mail schicken. Möglicherweise auch eine Mail mit weiteren Gesprächspartnern. Denn wir bei Robin Gut wollen natürlich, wenn es um das Thema soziale Nachhaltigkeit geht, uns immer wieder neu erfinden und da eben auch mit Menschen ins Gespräch kommen, denen das genauso wichtig ist und die erkannt haben, dass wir eben jetzt was tun müssen. Und mit tun müssen heißt auch aktiv werden und nicht einfach nur drüber reden. Wir reden drüber, aber eben auch, um genau diese Menschen vorzustellen, und ihr könnt uns gerne eure Empfehlung schicken. Danke und freut euch auf die nächste Folge. Robin Gut mit Dieter Könnes.